Das hier ist das Interview der Woche. Mein Name ist Jim Bob Nikschas und mein Gast heute ist der Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, grüße Sie.
Herr Heil, Christian Lindner hat im Bundestag diese Woche gesagt, seine Entlassung sei für ihn auch eine Befreiung gewesen. Fühlen Sie sich auch befreit jetzt nach dem Aus der Ampel?
Ich glaube nicht, dass es um persönliche Gefühle gehen darf, sondern um die Frage, was ist verantwortlich für dieses Land? Und wenn jemand aus der Verantwortung ausscheidet, dann ist das seine Sache. Ich will Christian Lindner bescheinigen, dass er Leidenschaft hat für seine Partei. Aber es geht um Verantwortung und Augenmaß. Und da das bei der FDP nicht mehr vorhanden war, waren Lösungen auch nicht mehr möglich. Deshalb, man darf nicht vor der Verantwortung weglaufen. Das ist jedenfalls meine Haltung.
Ist ja nicht das erste Mal, dass wir beide so ein Gespräch hier führen in den letzten 3 Jahren Ampelkoalitionen. Bisher wollten Sie kaum ein böses Wort verlieren, öffentlich über Ihre Koalitionspartner. Hat der Kanzler, hat Olaf Scholz nach der Entlassung von Lindner das aus Ihrer Sicht endlich mal ausgesprochen, was Sie sich bisher nur gedacht haben?
Ja, zum einen, wir haben in den letzten Jahren miteinander regiert. Wir haben auch vieles hingekriegt. Ich erinnere daran, dass wir mit den Folgen des russischen Angriffskriegs zu tun hatten und nach wie vor zu tun haben. Da ist es gelungen, gemeinsam richtige Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel eine Gasmangellage zu verhindern, das Land sicher durch schwierige Zeiten zu bringen. Und gleichzeitig ist in der Koalition auch viel Gutes gelungen. Wir haben den Mindestlohn erhöht, wir haben ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen beispielsweise. Aber es ging jetzt um die Frage, wie es weitergeht. Und der Versuch der FDP, das, was wirtschaftspolitisch notwendig ist, nämlich für mehr Investitionen in Deutschland zu sorgen, die Strompreise im Griff zu behalten, auszuspielen gegen unsere äußere Sicherheit und die soziale Sicherheit. Das wäre für das Land nicht verantwortbar gewesen. Und da waren Kompromisse offensichtlich nicht mehr gewollt von der FDP. Wir haben Vorschläge gemacht, die Dinge zusammenzuführen. Und das will ich dem Kanzler auch bescheinigen. Er hat immer wieder in dieser Konstellation die Dinge zusammengeführt. Aber es gehört immer dazu, dass alle auch lösungs- und kompromissorientiert waren. Und das war die FDP nicht mehr. Das ist der Grund, warum es so gekommen ist. Ich bedauere das ausdrücklich. Aber wie gesagt, jeder muss seine Verantwortung kennen und Herr Lindner hat vielleicht noch Verantwortung für seine Partei übernommen, aber war nicht mehr bereit, Verantwortung für das Land zu tragen.
Also zu hart waren die Abschiedsworte von Herrn Scholz nicht?
Nein, man muss schon deutlich auch sagen, damit da keine Gerüchte entstehen, was da passiert war. Herr Lindner hat ja letzte Woche ein Papier vorgelegt und war nicht bereit, das zu tun, was jetzt notwendig gewesen wäre, um Deutschland nach vorn zu führen. Wir haben ja wirtschaftliche Schwierigkeiten, eine Konjunkturschwäche und wir brauchen mehr Investitionen in Deutschland. Wir brauchen eine Deckelung der Strompreise, vor allen Dingen was die Netzentgelte betrifft für das produzierende Gewerbe. Da geht es um Arbeitsplätze in diesem Land. Wir brauchen gleichzeitig die außenpolitische Verlässlichkeit, die es braucht, die Bundeswehr zu ertüchtigen, auch unserer Verpflichtung im Rahmen der NATO gerecht zu werden. Und dafür dann vorzuschlagen, die Renten zu kürzen, wie das die FDP getan hat, hätte die Gesellschaft auseinandergetrieben. Deshalb war das nicht mehr einbar und es lag an dem mangelnden Kompromisswillen von Herrn Lindner. Und natürlich gab es auch aufgestauten Ärger über Indiskretionen, über Verhaltensweisen an dieser Stelle. Mir geht es jetzt nicht darum, irgendjemandem was hinterherzurufen, sondern die Lage ist jetzt, wie es ist. Es wird Neuwahlen in Deutschland geben. Ich werbe dafür, dass in der Zwischenzeit kein Stillstand ist, dass wir in Deutschland mit den Mehrheiten, die es für vernünftige Lösungen kurzfristig gibt, auch noch Dinge machen zum 1.1., die das Land braucht. Und dann müssen die Bürgerinnen und Bürger entscheiden in knapp 100 Tagen, wie die Wahl ausgeht.
Die Rente haben Sie ja eben schon erwähnt, die wollten Sie ja eigentlich reformieren. Olaf Scholz hat das direkt nach dem Ampelbruch auch als mögliches Projekt genannt, was man jetzt noch durchbekommen könnte bis Ende des Jahres. Das scheint sich aber erledigt zu haben, oder?
Ja, die Vorschläge liegen im Parlament auf dem Tisch und übrigens waren das gemeinsame Vorschläge von Christian Lindner und mir, dafür zu sorgen, dass die Renten in Deutschland stabil bleiben, dass wir dafür sorgen, dass sich alle Generationen auf das System der Alterssicherung verlassen können. Nicht nur die knapp 22 Millionen Rentnerinnen und Rentner von heute, die sich das ja verdient haben, sondern vor allen Dingen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute und auch die Jüngeren. Und das ist ein wichtiges Thema. Ich muss feststellen, der Gesetzentwurf liegt im Parlament. Wir hätten ihn auch schon abschließen können, aber Herr Lindner hatte nicht die Kraft, das in seiner FDP-Fraktion durchzusetzen, obwohl er gesagt hat, es sei ausverhandelt. Die CDU hat erklärt, dass sie es nicht mitmachen will, muss beantworten, was sie rentenpolitisch will. Und im Zweifelsfall ist das Thema auch der Frage, wie es bei den Wahlen aus und weitergeht. Und da bin ich ziemlich sicher, dass die meisten Menschen in Deutschland der festen Überzeugung sind, dass Sicherheit im Alter, da geht es ja auch um Leistungsgerechtigkeit, nicht irgendein Thema ist, sondern sehr, sehr wichtiges.
Ist daran diese Reform am Ende gescheitert? Weil Sie hätten sich ja durchaus schon früher durchringen können, auch vor dem Ampelbruch.
Ja, wir haben ja in der Rentenpolitik in dieser Legislaturperiode durchaus auch Beschlüsse gefasst. Es gab ein Rentenpaket 1, in dem wir was getan haben für Menschen, die erwerbsgemindert sind, die einfach nicht mehr arbeiten konnten und die Unterstützung brauchten. Wir haben jetzt vorgeschlagen, dauerhaft das Rentenniveau zu stabilisieren. Und das ist auch notwendig. Da brennt im nächsten Jahr in 2025 noch nichts an. Aber ab 2026 muss die Entscheidung getroffen werden. Sonst verlieren Rentnerinnen und Rentner Kaufkraft. Und das darf nicht sein. Um das klar zu sagen, es geht um ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Ich wäre bereit, auch vor der Wahl dazu Entscheidungen zu treffen. Aber ich bin kein Illusionskünstler, so wie FDP und CDU sich eingemauert haben. Ist das schwer zu erreichen und dann muss darüber entschieden werden. Aber ich sage nochmal deutlich, was meine Position ist. Die FDP hatte vorgeschlagen, die Abschläge zu erhöhen. Sie wollten das Rentenniveau nach unten manipulieren, nenne ich das. In der CDU gibt es Diskussionen, das gesetzliche Renteneintrittsalter zu erhöhen. Das ist für viele fleißige Menschen nichts anderes als eine Rentenkürzung, weil ja nicht alle Ende 20 in Arbeit gekommen sind. Wir reden hier über Menschen, die in der Lagerlogistik arbeiten, in der Pflege, in der Industrie, in vielen Berufen, die auch als beruflich Qualifizierte mit 16, 17 angefangen haben zu arbeiten. Und da sagen wir, flexible Übergänge in Ruhestand sind richtig. Aber das Renteneintrittsalter für alle weiter zu erhöhen auf 67, 68, 69, hieße für viele Menschen nichts anderes als eine Rentenkürzung, weil sie dann mit höheren Abschlägen zu rechnen hätten. Und das ist nicht verantwortbar.
Aber wären da nicht gewisse Abstriche in geringeren Maßen vielleicht sogar denkbar, so als Lösungsansatz, wenn Sie sagen, mehr als 67 darf es am Ende nicht werden? Die jüngeren Generationen will man auch nicht zu stark belasten. Wäre es nicht vertretbar, wenn Renten in Zukunft etwas langsamer steigen würden als die Löhne?
Nein, es ist nicht vertretbar, weil die Menschen sich das ja verdient haben. Die Rentenansprüche sind ja kein Almosen des Staates, sondern dafür haben Menschen gearbeitet und eingezahlt. Und ich will sagen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Menschen länger arbeiten, freiwillig länger arbeiten wollen. Und wir haben dazu auch Vorschläge gemacht, die liegen auch im Parlament, für Anreize, dass es sich mehr lohnt, freiwillig länger zu arbeiten. Dass man mehr in der Tasche hat, wenn man auch länger arbeitet. Aber das allen zuzumuten, auch denjenigen, die einfach nicht mehr können, das wäre unfair. Deshalb ist die Antwort flexible Übergänge in Ruhestand und Anreize, freiwillig länger zu arbeiten, aber nicht Renten zu reduzieren, für Menschen, die sich das erworben haben. Wir brauchen da wirklich flexible Übergänge.
Nun kommt die Reform nicht, auch weil Sie sagen, die Union möchte das nicht mittragen. Wie finden Sie das?
Ich finde es nicht gut. Wie gesagt, mein Ziel war, dass wir in dieser Legislaturperiode die Weichen stellen, denn das ist wichtig, wie gesagt, nicht nur für die heutigen Rentnerinnen und Rentner, die darunter leiden würden, wenn 2026 das Rentenniveau sinkt. Es ist auch nicht gut für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die brauchen Sicherheit in ihrem Erwerbsleben, denn Arbeit muss sich ja lohnen, auch im Alter. Aber die Weichen müssen mit parlamentarischen Mehrheiten gestellt werden. Die sind offensichtlich im Moment schwer zu erreichen. Und deshalb muss das Gegenstand auch einer demokratischen Wahl sein. Es geht bei der Bundestagswahl um viel. Es geht um Wirtschaftspolitik, eine aktive Wirtschaftspolitik. Es geht um außenpolitische Verlässlichkeit. Aber es geht eben auch um soziale Sicherheit, beispielsweise bei den Renten.
Ist denn diese Aktienrente, die Sie mit Herrn Lindner eigentlich schon vereinbart hatten, weiterhin ein guter Weg, würden Sie sagen?
Ich stehe zu dem Kompromiss, den wir gemacht haben, weil die Idee war, nicht nur das Rentenniveau zu stabilisieren, sondern auch Vorsorge zu treffen, dass in den 30er Jahren, darüber reden wir, die Beiträge nicht zu sehr steigen, das zu dämpfen. Ich finde, da ist eine gute Lösung gelungen und das muss dann nach der Wahl entschieden werden.
Herr Heil, lassen Sie uns auch noch mal kurz zurückblicken auf das Thema Bürgergeld unter anderem. Das war ja ein Prestigeprojekt dieser Ampelkoalition, vor allem auch der SPD und auch von Ihnen, muss man sagen. Inzwischen aber steht das Bürgergeld sowohl politisch als auch öffentlich doch ziemlich unter Druck, gilt vielen als zu teuer, auch als ungerecht. Sie haben auch schon versucht nachzusteuern, die Sanktionsmöglichkeiten dann doch wieder ausgeweitet. Was ist denn da rückblickend bei dem Projekt falsch gelaufen?
Ich glaube, dass wir im Kern im Moment erleben, dass viele Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Aber das Bürgergeld war nie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Da gab es immer Mitwirkungspflichten und auch Sanktionen. Wir haben gesagt, da muss nachgesteuert werden, weil da ein falscher Eindruck entstanden ist und weil die Praktiker auch gesagt haben, dass es zu bürokratische Sanktionen zu verhängen. Aber es gibt auch einen Rahmen des Bundesverfassungsgerichts, was die Verhängung von Sanktionen betrifft und auch was die Angemessenheit einer Grundsicherung betrifft. Das wird unterschlagen Und ich glaube, das Lebensgefühl, was im Moment eine Rolle spielt, ist die Frage, was tut ihr eigentlich für die arbeitende Mitte? Lohnt sich Arbeit? Und das ist ein wichtiges Thema.
Haben Sie dann nicht aber auch irgendwie vielleicht falsche Signale gesetzt irgendwie? War das nur falsch kommuniziert oder hätte man das Bürgergeld nicht doch anders ausgestalten müssen, dass die arbeitende Mitte nicht den Eindruck bekommt, okay, ich arbeite da sehr viel und andere bekommen anscheinend fast ähnlich viel Geld, obwohl sie es nicht tun?
Natürlich muss man sich selbstkritisch fragen, warum Eindrücke entstanden sind. Und dann muss man auch nachsteuern, das haben wir ja auch getan. Aber ich will einmal ganz grundsätzlich sagen, dass mich auch sehr ärgert, dass ein Zerrbild entstanden ist. In den allermeisten Fällen sind Sanktionen deshalb nicht notwendig, weil die in der Grundsicherung sich anständig benehmen. Und der Kern des Bürgergelds ist, Menschen rauszubringen aus der Bedürftigkeit in Arbeit. Und die Wahrheit ist, dass 2/3 der Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und mit dem alten System, die man mal in Arbeit gebracht hat und dann hat das Jobcenter sie bald wieder gesehen. Es gab keine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Deshalb bleibt es wichtig, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu qualifizieren, um dauerhaft in Arbeit zu sein. Das leistet übrigens auch einen Beitrag zur Arbeits- und Fachkräftesicherung. Also ich mache mir viel Gedanken darüber, was da gesellschaftlich los ist in dieser Debatte. Ich kann nur sagen, es ist wichtig, das Richtige zu tun. Und deshalb nachsteuern ja, aber die Grundsicherung für Menschen in Frage zu stellen, ist mit unserer Verfassung nicht vereinbart. Und was mich, Herr Nikschers, auch ärgert, ist, dass da viel, viel Stimmung gemacht wird, manchmal auch mit Fake News. Was ich in den letzten Wochen und Monaten da gelebt habe, das ist zum Teil auch Brunnenvergiftung gewesen. Da wurden Behauptungen aufgestellt, dass Menschen des Bürgergelds wegen massenhaft jetzt kündigen. Und da guckt man nach und es findet gar nicht statt. Sondern es ist so, dass wir tatsächlich die Situation haben, dass 20% der Menschen, die im Bürgergeldbezug sind, arbeitende Menschen sind, die ergänzendes Bürgergeld brauchen. Das sind sehr, sehr oft Frauen, die mit einem niedrigen Lohn arbeiten oder in einer Teilzeitfalle sind. Denen den Weg zu geben, nicht auf staatliche Leistungen angewiesen zu sein, raus aus dem Bürgergeld, das ist der richtige Weg. Und das ist auch mein Ziel. Aber Menschen gegeneinander auszuspielen und undifferenziert mit Stimmung anzutreten, das ist kein vernünftiger Weg zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Hat das auch die Union gemacht?
Auch. Ich habe da Reden gehört, obwohl die CDU übrigens dem Bürgergeld ja zugestimmt hat im Bundestag. Das ist ja ein Kompromiss gewesen zwischen CDU, CSU, FDP, Grünen, SPD in Bund und Ländern. Sonst hätte es das Gesetz ja gar nicht gegeben. Da kann ich nur feststellen, da haben sich auch einige vom Acker gemacht, weil da Stimmungen unterwegs waren. Und ich finde, dass wir auch im anstehenden Wahlkampf über die Sache reden sollten, über Vorschläge, wie man Dinge besser macht, aber nicht Menschen gegeneinander ausspielen. Das sollten Demokraten nicht tun.
Sie haben den Wahlkampf angesprochen. Die Union hat ja im Wahlkampf jetzt schon angekündigt, das Bürgergeld wieder abschaffen zu wollen, sofern sie die nächste Regierung führt. Was sagen Sie? Sollte sich die SPD bei einer möglichen GroKo, die ist ja durchaus eine Option, darauf einlassen?
Ja, was heißt es denn, die Grundsicherung abzuschaffen? Das verbietet das Bundesverfassungsgericht und unsere Verfassung auch.
Das heißt, das Bürgergeld an sich ist für Sie nicht verhandelbar bei Koalitionsgesprächen?
Was heißt es? Also stellen wir uns vor, wir hätten keine Grundsicherung mehr in diesem Land.
Na, die Union spricht ja von einer Reform, einer neuen Grundsicherung.
Über Reformen kann man immer reden und ich habe ja Vorschläge gemacht, Dinge weiterzuentwickeln. Die könnten wir übrigens auch jetzt beschließen an der Stelle. Also ich will, dass wir dann über die Sache reden, aber ich will erstmal sehen, wie diese Bundestagswahl ausgeht und ich führe jetzt auch keine Koalitionsgespräche, weil es erstmal die Bürgerinnen und Bürger zu entscheiden haben.
Herr Heil, lassen Sie uns zwischendurch eine kurze Frage-Antwort-Runde spielen, wenn Sie mögen.
Gerne.
Ich habe ein paar Wenn-Sätze für Sie, die Sie gerne kurz vollenden dürfen, wenn Sie möchten. Wenn ich noch einmal in einer Koalition mit der FDP lande, dann?
Das halte ich derzeit nicht für vorstellbar.
Wenn ich sehe, wie Donald Trump Elon Musk in seine Regierung holt, dann?
Mache ich mir Sorgen, dass einer der reichsten Männer der Welt wirtschaftliche Interessen mit politischen Interessen vermischen kann.
Wenn Markus Söder im Bundestag sagt, Olaf Scholz sei uncool, dann?
Kann ich nur lächeln.
Danke Ihnen, Herr Heil. Dann schauen wir noch auf weitere Themen, unter anderem auf das Thema Fachkräfteeinwanderung. Seit einem Jahr ist da eine Reform in Kraft. Deutschland sollte für Menschen attraktiver werden, aus dem Ausland auch als Arbeitsort. Eine Chancenkarte wurde eingeführt, Abschlüsse sollten leichter anerkannt werden. Die Bundesagentur für Arbeit hat vor kurzem eine Bilanz gezogen und sagt, es gibt positive Impulse, deutlich mehr Beratungen im Ausland von Interessenten. Reicht Ihnen das als Bilanz?
Nein, das reicht noch nicht. Wir sind aber auf dem Weg. Und jetzt geht es darum, in der Umsetzung auch dafür zu sorgen, dass bürokratische Hürden wegkommen.
Warum wurde das bisher noch nicht abgebaut? Die Reform ist ja schon seit einem Jahr auch in Kraft.
Ja, wir sind da dran. Wir haben damit zu tun, dass verschiedene Ebenen da eine Rolle spielen. Kommunale Ausländerbehörden bei Berufsanerkennung sind ganz oft die Bundesländer gefragt. Also wir haben uns da sehr liebevoll auch Bürokratie aufgebaut in den letzten Jahrzehnten, muss man fast sagen. Und jetzt geht es darum, das zu vereinfachen. Wir sind daran, ich mache mal ein praktisches Beispiel. Das Auswärtige Amt hat zugesagt, dass ab 1. Januar die Visa-Erteilung für Fachkräfte digitalisiert stattfinden wird. Das ist eine erhebliche Erleichterung, ganz praktisch. Wir haben jetzt mit Indien eine Fachkräftestrategie speziell für Indien, um an diesem großen Land auch deutlich zu machen, wie das funktioniert. Und wir erleben, dass das schon auch Erfolge hat. Ich habe erlebt, dass viele deutsche Krankenhäuser unterwegs sind, um Fachkräfte anzuwerben. Wir erleben, dass zusehends auch große IT-Firmen das tun und große Konzerne. Was wichtig ist, dass wir kleinen mittelständischen Unternehmen bei den Bedarfen helfen, denn die haben nicht die Power, das im Ausland hinzubekommen. Und da brauchen wir eine bessere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Staat. Aber die Rolle des Staates ist, das zu ermöglichen. Die Rolle der Anwerbung und der Einstellung ist Aufgabe der Unternehmen selbst.
Herr Heil, ein weiterer Punkt in Sachen Fachkräfte bzw. Einwanderung, Integration von Menschen auch in unseren Arbeitsmarkt ist ja auch das Thema Geflüchtete, wie man die am besten integriert. Sie haben diesen Jobturbo, Sie haben es eben schon erwähnt, gestartet. Soll eine engere Betreuung geben durch Jobcenter, dass die Menschen auch schon während Sprachen, Integrationskursen, Jobperspektiven haben. Jetzt hat aber der Bundesrechnungshof vor kurzem eine Prüfung durchgeführt, offenbar, und die hat ergeben, dass die Betreuung aus ihrer Sicht durch Jobcenter eher mangelhaft aktuell funktioniert, dass ein Drittel der Geflüchteten nicht beraten wurde zu möglichen Jobs und die ihre Kurse auch zum Teil abgebrochen haben. Wie gut läuft es mit dem Job?
Also ich habe mir den Bericht sehr intensiv angeguckt, weil man natürlich gucken muss, was kann man besser machen. Aber ich habe festgestellt, dass da ein Betrachtungszeitraum gewählt wurde, der längst nicht mehr aktuell ist und dass übrigens von den über 400 Jobcentern man in 4 bis 5 Jobcentern Stichproben gemacht hat. Wie sehen die Zahlen jetzt aus? Und das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Wir haben von den Geflüchteten, die aus der Ukraine nach dem russischen Angriffskrieg zu uns gekommen sind, inzwischen etwa 270.000 in Arbeit. Und davon, was mich sehr freut, überwiegend über 213.000 Sozialversicherungspflichtige arbeiten. Wir werden Monat für Monat besser. Und da hat der Jobturbo schon sehr geholfen. Das sagen die Kolleginnen und Kollegen auch aus den Unternehmen und da engagieren sich auch viele Unternehmen. Aber auch da geht es darum, dass wir vor allen Dingen Hürden abbauen müssen. Es geht darum, dass Sprachkenntnisse wichtig sind und ich sage, die Leute lernen die Sprache nicht nur in Integrationskursen, sondern auch sehr gut begleitend in der Arbeit. Es geht um eine bessere Berufsanerkennung, die ist zu komplex in diesem Land. Aber dass wir trotz der lahmenden Konjunktur Monat für Monat Menschen aus der Bedürftigkeit in Arbeit führen, das finde ich wichtig. Und da vielleicht noch einen Satz zur Richtigstellung. Man muss ja sehen, dass die geflüchtet sind aus der Ukraine, vor russischen Bomben geflohen sind und wir ihnen ermöglicht haben, hier zu arbeiten. Auch da gilt klarzumachen, es gilt mitzuwirken und in Arbeit zu gehen. Das Signal haben wir sehr, sehr deutlich gesetzt. Die Jobcenter haben regelmäßig die Leute eingeladen, darauf hingewiesen, dass es jetzt Zeit ist, spätestens mal Arbeit aufzunehmen, dass es auch Sanktionen gibt, wenn man nicht mitwirkt. Aber die Praxis zeigt, das habe ich auch in vielen Bereichen erlebt, es geht darum, ganz praktische Hürden wegzuräumen. Und da sind wir dran und werden Monat für Monat trotz mancher öffentlicher Debatte auch besser.
Herr Heil, lassen Sie uns zum Schluss noch auf den anstehenden Wahlkampf schauen. Sie haben sich ja auch schon hinter Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD gestellt. Was macht Sie eigentlich so sicher, dass die SPD mit Scholz tatsächlich die Wahl gewinnen kann?
Olaf Scholz ist der Bundeskanzler. Er hat die Erfahrung und auch die Kompetenz, die dieses Land braucht. Und er hat drei Eigenschaften, die gerade in solch stürmischen Zeiten wichtig sind. Verantwortungsbereitschaft, auch eine leidenschaftliche Überzeugung, die manchmal etwas hanseatisch daherkommt. Und er hat das Augenmaß zum Handeln. Und ich sage Ihnen, das ist wichtig. In diesem Wahlkampf ist es klar, dass es um klare Alternativen geht. Friedrich Merz oder Olaf Scholz. Es geht um Inhalte. Es geht um die außenpolitische Verantwortung, das, was wirtschaftspolitisch für Arbeitsplätze notwendig ist und die soziale Sicherheit. Und das muss demokratisch entschieden werden. Und deshalb bin ich im Team Scholz.
Die beiden designierten Grünen-Chefs haben gerade in einem Interview gesagt, dass diese Kombination aus Merz und Scholz nicht wirklich in die Zeit passt.
Ja, ich bestreite das. Aber die Realität gebietet ja zu sagen, es wird darauf hinauslaufen, dass entweder Olaf Scholz als Bundeskanzler für das Land weiterarbeiten kann in einer neuen Konstellation, ob Friedrich Merz Bundeskanzler wird. Dass die Grünen für sich kämpfen, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber ich bestreite diese Meinung.
Sie wollen ja auch weiterarbeiten. Ich habe gesehen, dass Sie angekündigt haben vor kurzem, dass Sie wieder antreten wollen für den Bundestag. Haben Sie eigentlich auch mal so eine Sekunde vielleicht drüber nachgedacht, irgendwie vielleicht auch aufzuhören, so wie andere Kollegen, oder ob das jetzt nochmal das Richtige ist?
Also wer sich nicht selbst prüft, bevor er wieder antritt, der macht was falsch. Natürlich habe ich das getan, mit meiner Familie gesprochen, auch mit meiner Partei vor Ort. Ich bin Abgeordneter für den Wahlkreis Gifhorn-Peine in Niedersachsen, habe bei den vergangenen Wahlen diesen Wahlkreis immer direkt gewonnen. Und als Abgeordneter will ich für meine Heimat weiterkämpfen. Das ist übrigens gerade in diesen stürmischen Zeiten wichtig. Es ist eine Industrieregion, es geht um auch Arbeitsplätze in meiner Region. Volkswagen ist ein wichtiger Arbeitgeber, Zulieferindustrie. Und meine Partei hat mich vor Ort gebeten, weiterzumachen und die Interessen meiner Region zu vertreten. Deshalb bewerbe ich mich auch um das Mandat. Und übrigens, ich habe politisch auch noch einiges vor in diesem Land. Und deshalb trete ich auch wieder an bei diesen demokratischen Wahlen.
Was denn? Was haben Sie denn vor?
Ich habe politisch was vor. Wie gesagt, die Interessen meiner Region zu vertreten und für die Möglichkeit zu kämpfen, dass die SPD Politik in Deutschland prägen kann weiter. Ich der festen Überzeugung bin, dass wir wirtschaftliche Vernunft und soziale Sicherheit nicht gegeneinander ausspielen dürfen in diesem Land. Wir müssen vieles erneuern in Deutschland. Und wir haben uns in dieser Koalition auf den Weg gemacht. Aber wir dürfen dieses Land sozusagen nicht dadurch schädigen, indem wir diese Gesellschaft spalten, wie das andere Demokratien leider erlebt haben. Und da geht es für mich um den Begriff von Verantwortung.
Das heißt, Sie haben ganz offensichtlich die Lust an der Politik noch nicht verloren.
Nö.
Und wie macht man das?
Indem man sich mit der Welt beschäftigt, mit den Dingen, die sich ändert, indem man eine klare Überzeugung hat.
Aber einige ziehen sich auch aus der Politik zurück, auch mit der Begründung, dass sie sagen, der Wind ist so rau geworden, die Mitte scheint sich gerade auch zu zerlegen, das stärkt die Ränder. Stabile Mehrheiten zu finden, wird richtig, richtig schwierig. Ist die Politik nicht auch ein Stück weit kaputt?
Nein, das bestreite ich. Wichtig ist zu begreifen, der Wind ist wirklich rauer geworden. In der Welt verändert sich viel, wir haben viele Krisen zu bewältigen. Aber vor dieser Verantwortung darf man gerade deshalb, weil auch Extremisten lauter geworden sind, weil es eine große Verunsicherung in unserer Gesellschaft gibt, nicht weglaufen. Und das ist für mich Ansporn, auch weiterzumachen. Das ist immer ein Mandat auf Zeit, um das bewerbe ich mich. Aber ich finde den Begriff der Verantwortung in diesen Zeiten wichtig und vor der laufe ich nicht weg, wie das Herr Christian Lindner zum Beispiel getan hat. Man muss sich auch in schwierigen Zeiten der Verantwortung stellen. Das ist für mich eine Überzeugung und der will ich auch gerecht werden. Dass man nicht immer alles richtig macht in der Politik, das ist richtig. Und wenn ich eins noch anfügen darf, ich glaube, man muss für sich selbst auch klären, wie man das Verhältnis hinbekommt zwischen, ich sag mal, ein dickes Fell zu haben. Manchmal muss man einiges ertragen an Angriffen, aber man darf nicht dickfällig werden. Zu Deutsch, man muss auch noch spüren, was los ist in diesem Land, was Menschen bewegt, wo es tatsächliche Sorgen gibt, wo es berechtigte Anliegen gibt, wo man Politik auch weiterentwickeln muss. Das ist für mich die Balance, die man hinbekommen muss, eine klare Überzeugung zu haben, aber auch zuzuhören, was Menschen bewegt, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, Interessenausgleich zu organisieren, die Gesellschaft zusammenzuhalten, nach vorne zu führen. Das ist für mich Antrieb. Und da ich jetzt, glaube ich, noch nicht ganz am Renteneintrittsalter bin mit 52 Jahren, ist das für mich ein Antrieb, auch das, was ich kann, zur Verfügung zu stellen und für ein Mandat zu werben.
Und wie schützen Sie sich da, also vor dem rauen Wind, sag ich mal, oder diese Grenze da zu ziehen, was hilft Ihnen?
Das klingt fast so ein bisschen wie zurechtgelegt, aber es entspricht den Tatsachen. Stabile Familie, Freunde sind wichtig und auch verlässliche Mitstreiter. Und die habe ich. Und wie gesagt, einen klaren eigenen Kompass, sich auch zu prüfen, zu überlegen, auch mal nachdenklich und selbstkritisch zu sein, das schadet in der Politik nicht, im Gegenteil, das macht einen besser. Aber auch das Selbstbewusstsein zu haben, was man kann, was man anbieten kann.
Und was sagen Sie den Leuten, auch zum Teil jungen Leuten, die gerade sagen, ich habe weder Lust auf Nachrichten noch auf das, was die Politiker da in Berlin gerade machen?
Ich kann das in dieser schrecklichen Zeit sogar persönlich nachvollziehen, dass Menschen sagen, Mensch, da gibt es einen Krieg im Nahen Osten mit ganz, ganz furchtbaren Dingen. Da gibt es einen russischen Angriffskrieg. Vielen macht die Wahl von Donald Trump Sorge. Was macht das mit der Welt? Aber ich kann es nur mit dem Satz von Humboldt sagen, die schlimmste Weltanschauung ist die derjenigen, die die Welt nicht anschauen. Und wir sind als Menschen, glaube ich, in der Verantwortung, auch uns zu kümmern um unsere Mitmenschen, um Dinge besser zu machen.
Danke Ihnen, Herr Heil, fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.